ARD. SWR Kultur. Essay.
Abraham zeugte Isaak. Isaak zeugte Jakob. Jakob zeugte Juda und seine Brüder. Juda zeugte Peretz und Serach mit der Tamar. Peretz zeugte Hezron. Hezron zeugte Ram. Ram zeugte Aminadab. Aminadab zeugte Nachschon. Nachschon zeugte Salmon. Salmon zeugte Boas mit der Rahab. Boas zeugte Obed mit der Ruth. Obed zeugte Isaai. Isaai zeugte den König David. David zeugte Salomo mit der Frau des Uria. Salomo zeugte Rehabiam. Rehabiam zeugte Abia. Abia zeugte Asa. Willkommen, liebe Gemeinde. Wir befinden uns bei Matthäus 1, 1 bis 16. Ich könnte jetzt noch 8 weitere Männer aufzählen, die Männer zeugen, die Männer zeugen. Aber lasst uns einfach vorspulen und direkt bei Jakob weitermachen. Jakob zeugte Josef, den Mann Marias, von der geboren ist Jesus, der da heißt Christus. Wozu diese ganze Vater-Sohn-Reihe? Vermutlich, um Jesus eine Blutlinie zu König David zu verpassen. Messianische Legitimation, sozusagen. Blöd nur, Josef war laut Bibel gar nicht der leibliche Vater. Das war ja Gott, der in diesem Stammbaum kurioserweise nicht vorkommt. Vielleicht schwebt er einfach drüber. Warum diese ganze Liste trotzdem nicht ganz unwichtig ist? Ganz einfach. Weil am Ende zum ersten Mal die erwähnt wird, um die es heute gehen soll. Maria. Der Evangelist Lukas führt Maria übrigens etwas anschaulicher ein. In Lukas 1, 26 bis 27 heißt es: Im 6. Monat wurde der Engel Gabriel von Gott in eine Stadt in Galiläa namens Nazareth gesandt, zu einer Jungfrau, die einen Mann namens Josef aus dem Hause David hatte. Der Name der Jungfrau war Maria. Aus dieser himmlischen Hausbesuchsszene wurde später ein Gebet, das katholische Kinder weltweit auswendig lernen mussten, ob sie wollten oder nicht. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade. Der Herr ist mit dir, und du bist gebenedeit unter den Frauen, und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Gebenedeit ist eine altertümliche Form von gesegnet und stammt aus dem Lateinischen vom Wort Benedictus, also gesegnet oder gepriesen. Auch in der Bibel ist es ein seltenes und sehr feierliches Wort, fast wie ein sprachlicher Heiligenschein. Wer als gebenedeit bezeichnet wird, trägt nicht nur göttliche Gunst, sondern auch ein ganzes Set an Erwartungen. Demut, Reinheit, Gehorsam, Opferbereitschaft. Maria wird also nicht einfach begrüßt, sondern von vornherein mit einem Idealbild überzogen. Als Kind verstand ich das Wort natürlich nicht. Für mich klang das eher wie eine Verpackungseinheit im Reliquienhandel. Einmal Maria bitte, original gebenedeit. Wir haben uns heute hier versammelt, um über die Frau in der Bibel zu sprechen, die es wirklich in die katholischen Haushalte und Herzen geschafft hat. Maria, die heilige Mutter. Oder für mich lange einfach, das Mädchen in der Bibel, die Traumrolle aller Krippenspiel-Girls und die einzige Frau in der Bibel, der die katholische Kirche im Nachhinein nicht irgendein Makel angedichtet hat. Sie ist über 2000 Jahre so rein geblieben, wie Hollywood sich das für Miley Cyrus gewünscht hätte. Und das ist enorm. Eva ist zum Beispiel nicht nur die erste Frau, sondern auch die erste, die an allem schuld ist. Was fällt ihr auch ein, einfach so vom Baum der Erkenntnis zu naschen? Wer braucht schon Erkenntnis, wenn er im Paradies leben kann? Nur wegen Eva leben wir nicht mehr im Paradies. Danke nochmal an dieser Stelle, Eva. So lecker sind die Äpfel nun auch nicht. Und jetzt stehen wir da. Ohne Paradies, ohne Erkenntnis. Dafür mit einem Haufen Problemen. Und soweit ich weiß, hatten Eva und Adam 3 Söhne. Und trotzdem stammen wir angeblich alle von diesem einem Paar ab. Vielleicht besser einfach nicht darüber nachdenken, wer sich da wie mit wem fortgepflanzt hat. Und Hauptsache ist ja schließlich, dass wir irgendwann bei König David und dann bei Jesus landen. Ebenfalls recht bekannt für eine Frau ist Maria Magdalena, über die es ja verschiedene Geschichten gibt. Aber falls ihr wirklich denkt, dass Maria von Magdala eine Hure war, dann wisst ihr eigentlich nichts. Denn auch hier hat kirchliche Propaganda eine große Rolle gespielt. Und so wurde aus der ersten Jüngerin Jesu eine Sexworkerin. Und ja, Jesus hatte Jüngerinnen. Weiß nur kaum jemand. Denn in der Bibel wurde nicht gegendert. Und wo nicht gegendert wird, verschwinden Frauen. Übrigens war Maria Magdalena auch die erste Osterzeugin. Ihr ist der wiederauferstandene Jesus als erstes erschienen. Und nicht etwa Petrus, Johannes oder irgendeinem der 12 Männer. Nein, es war eine Frau. Da hat der Heiland den Brocode wohl nicht gelesen. Und als ob sein Erscheinen bei einer Frau nicht schon gereicht hätte, ging es noch weiter. Jesus gab Maria den Auftrag, den anderen Jüngern zu berichten, dass er lebt. Mit anderen Worten, er hat seine eigene Auferstehung ausgerechnet einer Frau anvertraut. Wahrscheinlich wirkte das damals ein bisschen so, als würde heute ein CEO sagen, ab jetzt übernimmt die Praktikantin. Maria Magdalena ging also zu den Jüngern, um ihnen die frohe Botschaft zu verkünden. Und, Überraschung, sie glaubten ihr so lange nicht, bis Jesus auch ihnen persönlich erschien. Wenn schon die Jünger Maria Magdalena nicht glaubten, warum sollte das dann die katholische Kirche tun? Vor allem, wenn das so nachteilig für das ganze patriarchale System gewesen wäre. Denn wäre man hier bei der Wahrheit geblieben, dann hätte man Maria von Magdala zur Apostelin gemacht, weil sie das nun einmal war. Aber wäre das wirklich so schlimm gewesen? Jesus hatte offensichtlich kein Problem damit, dass eine Frau das Wort ergreift. Warum dann die Organisation, die sagt, er wäre der Sohn des Chefs? Vielleicht, weil das ganze Konstrukt ins Wanken geraten wäre. Denn wenn Maria von Magdala als Apostelin gegolten hätte, hätte man schlecht erklären können, warum Frauen keine Priesterinnen sein dürfen. Also wurde umdeklariert, uminterpretiert und ausgelassen. Eben bis das Bild zum patriarchalen System passte. Wenn man diese Logik heute konsequent weiterdenkt, wird es schnell absurd. Sagen wir es mal so. Wenn nur diejenigen predigen dürfen, die Jesus möglichst ähnlich sind, dann müsste die Zimmermannsausbildung Teil des Theologiestudiums sein. Dann wäre da noch Junia, eine Frau, die in der frühen Kirche als Apostelin galt. Bis sich irgendwann jemand dachte, Junia klingt zu weiblich, das ändern wir mal lieber in Junias. Das klingt nicht nur männlicher, sondern macht aus der Apostelin ein Apostel. Problem gelöst, Patriarchat gerettet. Und Frauen wie Junia, Maria Magdalena oder Phoebe sind keine Einzelfälle. Es gibt sie tatsächlich, diese weiblichen Figuren, wenn auch oft überlesen oder umgedeutet. Aber da es heute um Maria gehen soll, die Frau von Josef, der mit David verwandt ist und die wiederum Jesus geboren hat, würde es den Rahmen sprengen, alle anderen degradierten Frauen ausführlich zu behandeln. Maria durfte heilig bleiben. Immerhin. Dafür ist sie aber in erster Linie Mutter von. Ich persönlich hatte als katholisch-italienisch geprägtes Kind stets einen Softspot für Maria, weil sie eben die eine Frau war. Was Schlumpfine für Schlumpfhausen ist, ist Maria für die Bibel. Nur halt in gebenedeit. Ich selbst war auch gebenedeit, denn ich durfte bei jedem Krippenspiel, an dem ich teilgenommen habe, auch die Maria spielen. Ganze dreimal. Zuhörerinnen wissen, was das für ein Mädchen bedeutet. Die Maria zu spielen ist quasi die christliche Version von Weinkönigin werden oder sich von Heidi Klum ins Finale von Germany's Next Topmodel mobben zu lassen. Könige und Hirten gibt es viele, aber Maria gibt es nur einmal. Und nur eine darf sie in der Christmette spielen. Selbstverständlich war ich mir dieser Ehre bereits als Kindergartenkind bewusst und dementsprechend stolz. Zum einen natürlich, weil es die Hauptrolle war, aber auch, weil ich die Maria auf den Heiligenbildern meiner Nonna wunderschön fand. Die leuchtenden Augen, der blaue Schleier, das gütige Lächeln und die rosigen Lippen. Wie eine Art Barbie mit Heiligenschein. Und weil es sonst keine Identifikationsfigur gab im Gottesdienst. Neben Eva und Maria Magdalena erinnere ich mich nur noch an Elisabeth, deren Geschichte in meiner Kinderbibel erzählt wurde. Die war aber leider alt und fiel somit automatisch hintenüber. Ältere Frauen aus unserer Gesellschaft werden das kennen. Irgendwann wirst du unsichtbar. Warum sollte es Elisabeth da anders gehen? Falls ein Gemeindemitglied hier nicht weiß, wer Elisabeth war, sie war eine Verwandte Marias und wünschte sich gemeinsam mit ihrem Mann Zacharias sehr lange und erfolglos ein Kind. angeblich eben bis ins hohe Alter. Aber dann erging es Elisabeth wie Maria. Auch ihre Schwangerschaft wurde vom Erzengel Gabriel verkündet. Der sprach allerdings diesmal nicht mit ihr persönlich, sondern mit ihrem Mann. Vielleicht sind ältere Frauen für Erzengel auch einfach unsichtbar? Zacharias war allerdings nur so mittelbegeistert, als er von der Schwangerschaft erfuhr. Er sagte sinngemäß: Woran soll ich das erkennen? Ich bin alt und meine Frau auch. Gabriel war nicht gerade ein Ausbund an Engelsgeduld. Dass jemand es wagte, ihm zu misstrauen, machte ihn offenbar ziemlich wütend. Für Zacharias Skepsis wurde ihm der Mund verboten. Eine Sprachsperre, die ganze 9 Monate anhielt. Und ganz ehrlich, diese Fähigkeit hätte ich auch gerne. Einfach, zack, Ruhe, sobald jemand meine Kompetenz anzweifelt. Diese Funktion hätte ich in Meetings schon oft gebraucht. Sprachsperre für Zweifler, göttlich. Wie Maria gebar auch Elisabeth einen prominenten Vertreter der biblischen Community, Johannes den Täufer. Viel mehr weibliche Hauptrollen gab es in der Kinderbibel übrigens nicht. Sie hätte den Bechdel-Test vermutlich genauso wenig bestanden wie die Erwachsenenbibel oder ein Actionfilm aus den frühen 2000ern. Ich hörte von Noah und seiner Arche, von Daniel in der Löwengrube, von Jonas, der von einem Wal verschluckt wird, und natürlich von König David, der einen Riesen mit einer Steinschleuder platt gemacht hat. Männer mit Tieren, Männer mit Waffen, Männer mit Gottvertrauen. Das war so ungefähr die Auswahl. Ein weiterer Grund für meine Marienbegeisterung war selbstverständlich die süditalienische Madonnenverehrung, die von meiner Nonna und auch von meiner Mutter vorgelebt wurde. Bei meiner Nonna hingen natürlich nicht nur Bilder der Madonna. Was für Teenager in den 90ern Bravo-Poster waren, waren für meine Großeltern Heiligenbilder. In beiden Fällen etwas, mit dem man gut die Wände zukleistern konnte. Über dem Bett meiner Nonna hing zum Beispiel ein riesiges Bild von Jesus, wie er gerade am Kreuz starb. Ja, wirklich. Jesus, in voller Todesqual. Triggerwarnung? Kannten wir in den 90ern nicht. Selbstverständlich sind die letzten Sekunden eines Todeskampfes eigentlich nichts, was sich ein Kind ansehen sollte. Aber bei Heiligenbildern war das offenbar in Ordnung. Hätte es sich um Rotten.com gehandelt, hätte man mich zur Therapie geschickt. Wer sich an Rotten.com nicht erinnert, das war eine der ersten prominenten Websites des Internets, auf der man unter anderem Gesichter des Todes bestaunen konnte. Kein Internet nötig. Eine Nacht bei meinen Großeltern reichte. Und dort übernachtete ich eher ungern. Nicht, weil ich Heimweh hatte, sondern weil über dem Bett ein blutender Mann hing. Im Zimmer nebenan, das vorher mein Onkel bewohnt hatte, gab es keinen sterbenden Jesus. Dafür einen 130 cm großen, sehr massiven Rosenkranz. Auf den ersten Blick jetzt nicht so besonders gruselig. Das änderte sich aber, sobald man darunter lag. Da bestand durchaus die Gefahr, dass er sich nachts löst und dich aus dem Leben betet. Ebenfalls sehr präsent als christlicher Dekoartikel, Padre Pio oder Pio von Pietrelcina. Ein italienischer Priester, der von 1887 bis 1968 gelebt hat und der beliebteste Heilige Italiens ist. Berühmt und dann später heilig gesprochen, wurde er wegen seiner Stigmata. Selbstverständlich wusste ich bereits als Kind, was Stigmata sind. Entsprechend groß war meine Angst, dass es mich auch treffen könnte. Immerhin hatte ich im Krippenspiel Maria gespielt. Eventuell spürte Gott ja, wie nah ich ihm und seiner Familie war. Wer weiß, vielleicht hielt er mich für nah genug dran, um auch mir Stigmata zu verpassen. Löcher in den Händen und Füßen als göttliches Upgrade. Die Wege des Herrn sind ja bekanntermaßen unergründlich. Ich denke, nun ist aber klar geworden, warum Maria für mich schon früh ein Lichtblick war. Vor allem optisch. Selig lächelnd, in Pastelltönen gehalten und mit Baby auf dem Arm, war sie mein Trost in dieser Galerie der Gruselikonen. Gegrüßet seist du, Maria, du Balsam meiner Augen. Meine Mutter war etwas dezenter in ihrem Glauben, aber unsichtbar war die Madonna in meinem Elternhaus selbstverständlich auch nicht. Maria war immer da, auf kleinen Karten, in einer hübschen Statur, als Marienmedaillon, still, präsent, irgendwie tröstlich. Aber ihre größte Wirkung entfaltete sie für mich nicht in unserem Wohnzimmer, sondern im Wald. Ich bin am Waldrand aufgewachsen und nur 15 Minuten Fußweg von meinem Elternhaus entfernt und somit zumindest optisch recht tief im Wald, stand eine kleine Marienkapelle. Beziehungsweise sie steht dort immer noch. Uns Kindern wurde erzählt, dass dort vor vielen hundert Jahren die Mutter Gottes persönlich erschienen sei, um auf eine Quelle aufmerksam zu machen, deren Wasser heilende Kräfte haben soll. Nach dieser Erscheinung baute man die Kapelle. Mit Brunnen natürlich. In dieser kleinen Kapelle befindet sich ein Marienaltar, an dem man Kerzen anzünden kann, ein paar Bänke zum Beten und an den Wänden viele Gedenktafeln, angebracht von AnwohnerInnen meiner Stadt, die hier um Hilfe gebetet haben und diese offenbar auch erhalten haben. Dank der lieben Gottesmutter für Hilfe in schweren Stunden ist der allgemeine Tenor dieser Tafeln. Das Wasser des Brunnens soll bei Augenleiden helfen. Aber ich durfte es mir als Kind weder in die Augen reiben noch davon trinken. Diese Regel kam von meinem Vater, der weniger auf Maria, dafür aber umso mehr auf saubere Leitungen stand. Immerhin, ich durfte meine Hände waschen. Und die sind bis heute top in Schuss. Die kleine Kirche wird in meiner Heimat als Pützchen bezeichnet. Ein Begriff, der aus dem Niederdeutschen kommt und schlicht Brünnchen oder kleiner Brunnen bedeutet. Heute weiß ich, dass die Quelle im Wald nicht von der Mutter Gottes höchstpersönlich entdeckt wurde, sondern schon in vorchristlicher Zeit als heidnische Kultstätte diente, vermutlich für rituelle Opfer oder Fruchtbarkeitsrituale. Es ist schon irgendwie schade, dass Maria nicht die Erste war. Aber eventuell war es Freier. Und das ist auch in Ordnung. Mit der Christianisierung war dann Schluss mit den heidnischen Ritualen im Birgelener Wald. Das Pützchen wurde zur offiziellen Wirkungsstätte des heiligen Lambertus und schon 1718 gab es die ersten belegten Pilgerfahrten zu der kleinen Waldkapelle. Bis heute besuche ich das Pützchen immer, wenn ich auf Heimatbesuch bin. Und inzwischen habe ich auch mal von dem Wasser getrunken. Man weiß ja nie. Und manchmal muss man halt etwas riskieren, um am Ende zu profitieren. Zurück zu Maria. Ich wusste also, wo sie wohnte. Bei uns im Wald. Aber ich hatte keine Ahnung, wo sie herkam. Und damit meine ich nicht Bethlehem oder Nazareth, sondern aus welcher Lebensrealität. Warum also nicht mal einen Blick auf Marias Jugend werfen? Also auf das, was man rekonstruieren kann. Spoiler, es war nicht alles Gold, was gülden glänzte. Und ganz sicher kein Schleier aus zartem Blau. Als Kind habe ich mir wenig Gedanken darüber gemacht, wie wohl Marias eigene Kindheit oder Jugend verlaufen ist. Aber als Abiturientin bin ich über einen Artikel gestolpert, der die Frage in den Raum stellte, ob Maria vielleicht von einem römischen Soldaten vergewaltigt worden sei und Jesus folglich nicht das Resultat einer jungfräulichen Empfängnis war, sondern von Gewalt gegen Frauen. Den Artikel selbst habe ich nach all den Jahren nicht mehr gefunden. Und dann gibt es noch die Pantera-Legende, die schon im 2. Jahrhundert als antichristliche Polemik kursierte. Diese Legende geht nicht von einer Vergewaltigung aus, sondern skizziert eine außereheliche Affäre. Es wird behauptet, Maria habe einen Ehebruch begangen und der Vater Jesu sei ein römischer Soldat namens Pantera gewesen. Sollte dem wirklich so gewesen sein, dann müsste man Maria beinahe den Nobelpreis in Täuschungskunst verleihen. Über 2 Jahrtausende lang die halbe Welt überzeugt zu haben, man sei vom Heiligen Geist schwanger geworden, während man in Wahrheit ein paar gemütliche Stunden im Strohlager mit Pantera verbracht hat. Das schaffen sonst höchstens PR-Agenturen im Silicon Valley. Hand aufs Herz. Wer den Umgang mit Frauen in der Geschichte kennt, ahnt, dass eine Frau mit so einer Geschichte niemals ungeschoren davongekommen wäre. Schon ein schiefer Blick konnte im Mittelalter als Teufelspakt ausgelegt werden. Kräuterwissen führte direkt auf den Scheiterhaufen. Und bis weit ins 20. Jahrhundert reichte es völlig, hysterisch genannt zu werden, um in einer Psychiatrie zu landen. Also, was wissen wir? Maria von Nazareth war eine jüdische Frau, vermutlich um 20 vor Christus, in der Region Galiläa geboren. Ihre Muttersprache war Aramäisch, der Name Maria, Aramäisch Maria oder Miriam, gehörte damals zu den absoluten Modenamen und erinnert an die Prophetin Miriam, die Schwester des Mose. Über Marias Kindheit und Jugend schweigen die von der Kirche akzeptierten Evangelien nahezu komplett. Im Neuen Testament taucht sie zum ersten Mal in der Szene der Verkündigung auf. Mehr erfährt man aus nicht-kanonischen Schriften. Nicht kanonisch bedeutet Texte, die von Jesus und seiner Geschichte handeln, aber von der Kirche verworfen oder nie offiziell anerkannt wurden. Zu diesen Schriften gehört das sogenannte Proto-Evangelium des Jakobus, entstanden Mitte des 2. Jahrhunderts. Weil es, anders als die offiziellen Evangelien, auch Marias Herkunft und Kindheit beschreibt, füllt es für heutige Leserinnen und Leser genau die Lücken, die die hochoffiziellen oder, wie man in der Kirche sagt, abgesegneten Evangelien offen lassen. Jakobus erzählt darin, Maria sei die Tochter von Anna und Joachim gewesen. Ähnlich wie Elisabeth und Zacharias waren Anna und Joachim ein betagtes Paar, das sich sehnlichst ein Kind wünschte. Maria gilt in dieser Erzählung als von Gott erbetenes und geschenktes Kind. Mit 3 Jahren wird sie dem Jerusalemer Tempel übergeben, dort Gott geweiht und von Priestern erzogen. Bis zu ihrem 12. Lebensjahr wächst sie also quasi in einer Mischung aus Klosterschule und Internat auf, natürlich in Reinheit und Frömmigkeit. Und na klar hat Maria dort angeblich auch ein Gelübde der Jungfräulichkeit abgelegt. In den USA ist das heute wieder ein Ding. Da nennt man es Purity Ball. Und die Tochter schwört ihrem Vater, keusch zu bleiben, bis er sie irgendwann guten Gewissens verheiraten kann. Das klingt nach Handmaid's Tale und Mittelalter, ist aber Trump-Ära. Im Proto-Evangelium folgt auf dieses Jungfräulichkeitsgelübde direkt die Frage, was man mit einem heranwachsenden Mädchen macht, das zwar Gott geweiht ist, aber natürlich auch irgendwann erwachsen wird. Die Lösung klingt ein bisschen nach kirchlichem Projektmanagement. Man organisiert eine Art Verlosung unter älteren Männern und der glückliche Gewinner darf Maria unter seinen Schutz nehmen. So kommt Josef ins Spiel. Ein deutlich älterer Handwerker mit bereits vorhandenen Kindern, der eigentlich nicht mehr heiraten wollte. Aber die Priester überzeugten ihn. Er solle das gottgeweihte Mädchen in seine Obhut nehmen. Nicht als Frau, sondern als Schutzbefohlene. Eine Art Pflegevater mit Ehering, aber ohne körperliche Nähe. Als Maria dann schwanger wird, entsteht natürlich ein Skandal. Josef zweifelt an ihr. Im Tempel ist man entsetzt und fordert eine Prüfung. Aber Maria hat Glück. Der Engel Gottes erscheint Josef im Traum, erklärt ihm, dass es sich um eine Empfängnis vom Heiligen Geist handle und demnach alles ganz harmlos sei. Also so harmlos wie eine Schwangerschaft, die deine gesamte Nachbarschaft für Ehebruch hält, eben sein kann. Und den Rest der Geschichte kennen wir ja. Auch historisch betrachtet muss festgehalten werden, dass Maria noch ein Kind war. Vermutlich zwischen 12 und 14 Jahre alt, als sie, je nach Quelle, mit Josef verlobt oder ihm zur Obhut übergeben wurde. Während sie in der klassischen Weihnachtsgeschichte als seine Verlobte erscheint, erzählt das Protoevangelium des Jakobus davon, dass er sie jungfräulich behüten sollte. Heute würde da hoffentlich mal das Jugendamt vorbeischauen. Damals entsprach es der gängigen Heiratspraxis. Und es entsprach auch dieser Praxis, dass der Mann deutlich älter war. Marias Herkunftsort Nazareth war ein kleines, armes Dorf mit schätzungsweise 300 Einwohnern. Die Häuser bestanden aus Lehm und Stein, oft mit anliegenden Höhlen, die als Lagerräume oder Ställe dienten. Das Leben war von harter körperlicher Arbeit geprägt. Mädchen wie Maria waren für die Hausarbeit zuständig. Wasser vom Dorfbrunnen holen, Getreide mahlen, Brot backen, Wolle spinnen und Kleidung weben. Bildung war für Mädchen dieser Schicht selten. Aber über Gottesdienste, Gebete und familiäre Traditionen hatten sie zumindest die Möglichkeit, sich mit religiösen Texten vertraut zu machen. Dass Maria solche Texte kannte oder sogar auswendig gelernt hatte, lässt sich aus dem sogenannten Magnificat schließen, jenem Lobgesang, den sie im Lukas-Evangelium anstimmt, als sie nach der Verkündigung ihre Verwandte Elisabeth besucht. »Meine Seele preist den Herrn«, lautet der Anfang, der später in der lateinischen Fassung der Vulgata zu Magnificat anima mea dominum wurde. Dass Maria selbst Latein sprach, ist natürlich höchst unwahrscheinlich. Die Formulierung stammt aus späterer kirchlicher Überlieferung. Heute wäre sie vermutlich eine Insta-Caption. Maria lebte unter römischer Besatzung, geprägt von Instabilität, Abgabenlast und sozialer Unsicherheit. Frauen hatten kaum Rechte. Ihr Wert hing ab von Ehe, Mutterschaft und Frömmigkeit, zumindest nach jüdischer Tradition. Wer aus der Norm fiel, galt schnell als unrein und konnte über Nacht ausgeschlossen werden. Eine uneheliche Schwangerschaft war in diesem Kontext nicht einfach ein Skandal, sondern konnte lebensgefährlich werden. Dass die römischen Besatzer in Sachen Sexualmoral entspannter unterwegs waren, half Maria vermutlich wenig. Die sozialen Sanktionen kamen aus ihrem unmittelbaren Umfeld. Und das war weniger Rom als Nazareth. Trotzdem bleibt sie in den Evangelien erstaunlich präsent. Sie begleitet ihren Sohn durch sein öffentliches Wirken, taucht bei der Hochzeit zu Kana auf, wo er Wasser in Wein verwandelt, also den besten Partytrick der Bibel, und sie steht am Ende unter dem Kreuz. Nach Jesu Tod erscheint sie ein letztes Mal, betend mit den Jüngern in Jerusalem. Eine Szene, die ich besonders schön finde. Die Mutter und die Freundinnen und Freunde des Sohnes trauern gemeinsam. So entsteht das Bild, das wir heute kennen. Maria als junge, fromme Frau aus einfachen Verhältnissen, die ihren Sohn von Anfang bis Ende begleitet. Eigentlich ein ganz normales Frauenleben im ersten Jahrhundert. Vorausgesetzt, man blendet das mit dem Messias kurz aus. Die Kirche hat daraus später ein Denkmal der Reinheit und Hingabe gemacht. Selbstverständlich gibt es da auch deutliche Parallelen zu den Müttern von heute. Statt im Tempel stehen Mütter heute am Spielfeldrand und jubeln Grundschülern zu, die beim Fußball meistens das Gras treffen. Mit dem wichtigen Unterschied, dass es den meisten Müttern erspart bleibt, bei der grauenvollen Hinrichtung des eigenen Kindes dabei sein zu müssen. So viel also zu dem Bild, was die biblischen und außerbiblischen Schriften von Maria zeichnen. Nach den Überhöhungen zur Mutter aller Mütter hätte ich Maria eigentlich beiseite lassen können. Aber sie kam zurück. Nach meinem Umzug nach Köln tauschte ich das Pützchen im Wald gegen den Dom. Vom Brünnchen zur gotischen Kathedrale. Und dort stand sie wieder. Nicht am Brunnenrand, sondern am Verkündigungsaltar. Diesmal nicht zum Beten, sondern für eine Uni-Hausarbeit über die Verkündigungsszene in der Kunstgeschichte. Und da kam zum ersten Mal die Frage auf, die mich bis heute beschäftigt: Hatte Maria überhaupt die Chance, Nein zu sagen? In der Bibel erzählt Lukas die Geschichte so. Im sechsten Monat wurde der Engel Gabriel von Gott in eine Stadt in Galiläa namens Nazareth gesandt, zu einer Jungfrau, die mit einem Mann namens Josef aus dem Haus David verlobt war. Der Name der Jungfrau war Maria. Der Engel trat bei ihr ein und sagte: Sei gegrüßt, du Begnadete. Der Herr ist mit dir. Sie erschrak über die Anrede und überlegte, was dieser Gruß zu bedeuten habe. Da sagte der Engel zu ihr: Fürchte dich nicht, Maria, denn du hast bei Gott Gnade gefunden. Du wirst ein Kind empfangen, einen Sohn wirst du gebären. Dem sollst du den Namen Jesus geben. Er wird groß sein und Sohn des Höchsten genannt werden. Gott, der Herr, wird ihm den Thron seines Vaters David geben. Er wird über das Haus Jakob in Ewigkeit herrschen und seine Herrschaft wird kein Ende haben. Maria sagte zu dem Engel: Wie soll das geschehen, da ich keinen Mann erkenne? Der Engel antwortete ihr: Der Heilige Geist wird über dich kommen und die Kraft des Höchsten wird dich überschatten. Deshalb wird auch das Kind heilig und Sohn Gottes genannt werden. Auch Elisabeth, deine Verwandte, hat noch in ihrem Alter einen Sohn empfangen. Obwohl sie als unfruchtbar galt, ist sie jetzt im sechsten Monat. Denn für Gott ist nichts unmöglich. Da sagte Maria: Siehe, ich bin die Magd des Herrn. Mir geschehe, wie du es gesagt hast. Danach verließ sie der Engel. Für die Kirche hat Maria ganz eindeutig Ja gesagt. Siehe, ich bin die Magd des Herrn. Mir geschehe, wie du gesagt hast, gilt bis heute als Paradebeispiel für Demut, Hingabe und Einverständnis. Ich sehe das etwas anders. Für mich klingt das nicht nach einem Ja, sondern nach einer Zustimmung unter Zwang. Eine Begegnung, die nicht auf Augenhöhe stattfindet. Consent under divine pressure. Wenn man sich die Szene genauer ansieht, fällt noch mehr auf: Der Engel platzt einfach rein. Kein Klopfen. Kein Warten auf einen herein. Vielleicht gelten für Engel andere Regeln als für Vampire. Diese brauchen immerhin eine Einladung. Ich bin da nicht ganz firm in den Türritualen übernatürlicher Wesen, aber dieser Auftritt wirkt schon ein bisschen invasiv. Abgesehen vom fehlenden Klopfen ist ebenfalls bemerkenswert: Maria wird nicht gefragt. Sie wird informiert. Der Engel spricht im Indikativ. Du wirst ein Kind empfangen. Kein willst du, kein fühlst du dich bereit, kein wir hätten da eine göttliche Aufgabe, hast du Lust, kein Angebot, sondern eine himmlische Ansage. Ein Auftrag, gegen den Widerspruch ungefähr so aussichtsreich ist, wie gegen eine Steuerprüfung. Maria reagiert zunächst mit einer praktischen Rückfrage. Wie soll das geschehen? Völlig verständlich. Selbst wenn sie zu diesem Zeitpunkt schon aufgeklärt gewesen sein sollte, sie war immerhin noch Jungfrau, wäre sie nicht die erste Frau, die sich fragt, wie das Ganze konkret ablaufen soll. Auch heute könnten vermutlich nur wenige aufgeklärte Frauen genau sagen, wie man sich eine göttliche Empfängnis vorzustellen hat. Außer sie haben sehr viel Smart Fiction gelesen. Aber selbst die würden sich vermutlich fragen, ob man danach überhaupt noch stehen kann. Zurück zu Maria. Ihre abschließenden Worte, ich bin die Magd des Herrn, lassen sich für mich nicht als freiwilliges Ja lesen, sondern eher als, ich habe ja eh keine Wahl. Und was man wirklich an keiner Stelle der Weihnachtsgeschichte vergessen darf, Marias Alter. Eine wirklich sehr junge, verlobte Frau in einer patriarchalen Gesellschaft, ohne Stimme, ohne rechtliche Absicherung. Und vor ihr steht kein Mann vom Dorf, sondern ein übermächtiges Wesen mit göttlicher Autorität. Unter solchen Umständen von echter Freiwilligkeit zu sprechen, ist aus heutiger Sicht mindestens zynisch. Für die Kirche war diese Szene zunächst alles andere als praktisch. Eine Minderjährige wird nicht gefragt, sondern überrumpelt. Das ließ sich theologisch schlecht verkaufen. Also wurde nachgeholfen. Mit ein bisschen göttlichem Storytelling, kirchlicher Propaganda und jahrhundertelanger Wiederholung wurde aus einer Überrumpelung ein freiwilliges Ja. Oder sagen wir, ein mit Engelszungen eingeredetes Ja. Aus feministischer Perspektive ist aber schwer zu übersehen, was hier wirklich passiert ist. Maria hatte keine echte Wahl. Ihr Einverständnis war kein selbstbestimmter Entschluss, sondern das Ergebnis von sozialem Anspruch und patriarchaler und göttlicher Erwartung. Und vielleicht genau deshalb wurde genau diese Szene über Jahrhunderte als Musterbeispiel für weibliche Tugend verkauft. Sei demütig, sei brav, sag ja. Und wundere dich nicht, wenn du am Ende die ganze Verantwortung trägst. Nachdem Marias Einverständnis einmal vorlag, konnte der Himmel mit der Umsetzung seines Plans beginnen. Und jetzt kommt der Teil, den wirklich alle kennen. Selbst Menschen, die das restliche Jahr über keine Kirche von innen sehen, es sei denn, es wird darin geheiratet, gefirmt oder getauft, kennen diesen biblischen Part dennoch in- und auswendig. Menschen, die nur Weihnachten in die Kirche gehen, gehören übrigens zum selben Klientel wie die, die alle zwei Jahre zu Fußballfans werden und plötzlich zu Experten, mit Absicht nicht gegendert, mutieren. Ich bin da ja konsequent. Ich gucke niemals Fußball. Und in die Kirche gehe ich auch nicht mehr. Nicht mal an Weihnachten. Und jetzt das Kapitel, auf das alle gewartet haben. Die Szene, die jedes Kind kennt. Das Blockbuster-Moment der Bibel mit Stall, Stern und Stroh. Live aus Bethlehem, hier kommt sie, die Weihnachtsgeschichte. Oder wie es in der Bibel bei Lukas 2, Vers 1-5 heißt, es begab sich aber in jener Zeit. Es begab sich aber in jener Zeit, dass ein Gebot vom Kaiser Augustus ausging, dass alle Welt geschätzt würde. Und diese Schätzung war die allererste und geschah zur Zeit, da Quirinius Statthalter in Syrien war. Und jedermann ging, dass er sich schätzen ließe, ein jeder in seine Stadt. Da machte sich auf auch Josef aus Galiläa, aus der Stadt Nazareth, in das jüdische Land zur Stadt Davids, die da heißt Bethlehem, weil er aus dem Hause und Geschlechte Davids war, damit er sich schätzen ließe mit Maria, seinem vertrauten Weibe. Die war schwanger. Ihr habt das Ganze schon 1000 Mal im Krippenspiel gesehen. Also stellt es euch diesmal nicht bildlich, sondern realistisch vor. Eine schwangere Teenagerin, ein Handwerker mit David-Gen und ein kaiserliches Excel-Sheet, das aktualisiert werden muss. Denn darum ging es. Steuererfassung. Der Kaiser will sein Volk nicht etwa besser kennenlernen, sondern wissen, wer wo wohnt, was er hat und was er zahlen muss. Und weil das Internet für uns alle Neuland ist und Online-Meldeformulare demnach keine Option waren, mussten die Menschen zu Fuß in ihren Herkunftsort zurück. Maria, im letzten Trimester schwanger, darf sich gemeinsam mit Josef auf den Weg machen. Kurzer Exkurs. Was bedeutet eigentlich drittes oder letztes Trimester? Umgangssprachlich hochschwanger. Die Lunge hat noch 40% Platz, die Blase 10%, das Baby 100%. Man ist gleichzeitig kurzatmig, dauermüde und eigentlich ständig auf dem Weg zur Toilette, falls man denn eine hat. Jeder Schritt fühlt sich an wie ein Mini-Marathon. Und irgendwo zwischen den Rippen klemmt meistens ein kleiner Fuß, der sich denkt, ach, da ist noch Platz. Kommt dann auch noch eine dieser schicken Übungswehen dazu, die so tun, als würde es gleich losgehen, aber dann doch wieder Feierabend machen, fragt man sich schon, ob Kaiser Augustus Mutter da nicht mal ein Machtwort hätte sprechen können. Zum Beispiel, dass hochschwangere Frauen vom Steuermarsch ausgenommen werden. Mutterschutz mag noch recht neu sein, logisches Denken nicht. Und Maria stammte ja nicht einmal aus Bethlehem. Aber sie muss dennoch mit. Denn im patriarchalen Meldewesen der Antike galt, wo der Mann hingehört, gehört auch die Frau hin. Selbst wenn sie gerade 5 Minuten vor der Entbindung steht. In der Bibel steht übrigens nichts von einem Esel. Der wurde später hinzugedichtet. Vermutlich, weil irgendjemand dachte, es sei zu grausam, eine hochschwangere Frau 150 Kilometer zu Fuß durch unwegsames Gelände zu schicken. Da klingt ein Esel einfach netter und süßer. Aus eigener Erfahrung kann ich sagen, Hebammen und Ärztinnen raten vom Reiten in der Schwangerschaft eher ab, vor allem im letzten Trimester. An dieser Stelle frage ich mich, wenn die Volkszählung so wichtig war, hätte Gabriel Maria dann nicht einfach nach Bethlehem fliegen können? Oder noch besser beamen? Was bei Star Trek geht, sollte für Gott doch kein Problem sein. Es geht schließlich um seinen Sohn. Und Feuerwagen gab's ja auch schon bei Elia. Ein Himmelstuk-Tuk für die werdende Gottesmutter wäre da wohl das Mindeste gewesen. Aber gut. Der Plan war nun einmal, dass die Geschichte in Bethlehem weitergeht. Und so marschierten die beiden los. In eine Stadt, die noch nicht ahnt, dass sie bald für immer mit Weihnachten in Verbindung gebracht werden wird. An dieser Stelle ein kurzer Gruß an den Nordpol. Sorry, Santa, aber die heilige Nacht gehört Bethlehem. Kommen wir nun zu der berühmten Herbergsszene. Also zur Szene, von der alle glauben, dass sie in der Bibel steht, die aber so nie passiert ist. Kein Evangelist berichtet davon, dass Maria und Josef an mehrere Türen klopfen, um Unterkunft bitten und abgewiesen werden. Das mit den Herbergseltern, die mürrisch abwinken oder mitleidig auf den Stall deuten, ist eine spätere Erfindung. Wahrscheinlich, um dem Krippenspiel etwas mehr Dramatik zu verleihen. Und seien wir ehrlich, eine Szene mit Türklopfen, Kopfschütteln und seufzenden Ablehnungen wirkt auf der Grundschulbühne deutlich eindrucksvoller als ein lapidarer Satz wie: Und als sie dort waren, kam die Zeit, dass sie gebären sollte. Und sie gebar ihren ersten Sohn und wickelte ihn in Windeln und legte ihn in eine Krippe. Denn sie hatten sonst keinen Raum in der Herberge. Ein Stall? Wird nicht erwähnt. Auch kein Klopfen, keine Abweisung, kein »Tut uns leid«, nur kein Platz. Punkt. Und was ist mit dem Viehzeug? Kein Wort über Ochse, Esel oder sonst irgendein Tier. Vielleicht standen sie dabei, vielleicht auch nicht. Fürs Krippenspiel sind sie trotzdem gesetzt. Irgendwer muss schließlich auf der Bühne die Schnauze halten. Wer aber definitiv fehlt in dieser Szene? Die Hebamme. Die hätte vermutlich auch keine Sprechrolle bekommen, aber hilfreich wäre sie mit Sicherheit gewesen. Stattdessen bekommen wir von Lukas eine der knappsten Geburtsberichte der Weltliteratur geliefert. Sie gebar ihren ersten Sohn, wickelte ihn in Windeln und legte ihn in eine Krippe. Kein Wort zu wehen, Schmerzen, Nabelschnur, Blut, keine Nachgeburt, keine Dammrisse, keine Tränen. Einfach geboren, gewickelt, hingelegt. Als hätte Maria den Messias zwischen 2 Atemzügen mal eben ausgeatmet. Wie diese Geburt für Maria wirklich war, erfahren wir selbstverständlich nicht. Aber wer selbst geboren hat oder wenigstens mal bei einer Geburt dabei war, weiß, Geburt ist nie einfach, nie nebenbei. Sie tut weh, sehr sogar. Angeblich fast so sehr wie verbrennen. Ob das stimmt, kann ich nicht sagen. Aber als bei mir die erste richtige Austreibungswehe kam, dachte ich nur, what the fuck? Und das, obwohl ich dachte, ich sei vorbereitet. Wehen sind wie Serien auf Netflix. Sie kommen nacheinander. Nur, dass die Abstände immer kürzer werden und niemand fragt, ob man noch weiterschauen möchte. Wehen kommen in Wellen. Nur, dass man nicht surfen kann. Man steht einfach da. Ohne Brett, ohne Rettungsweste. Und sieht nur, wie sich die nächste auftürmt. Und man weiß, sie erwischt dich. Dann die nächste. Und dann wieder eine. Und die Wellen werden immer größer und kommen immer schneller. Irgendwann denkt man sich nur noch, hoffentlich komme ich hier lebend raus. Schmerzmittel? Klar, aber nicht im Jahr Null. Ich habe übrigens auch keine bekommen. Empfehlen kann ich es nicht. Mein zweites Kind war ein bestellter Kaiserschnitt. Klar, jede Geburt ist anders. Fragt man 100 Frauen, bekommt man 100 Geschichten. Aber fast alle erzählen von diesem Moment, ich kann nicht mehr, ich will hier raus. Jetzt stellt euch das Ganze bei einer 13-Jährigen vor. Ohne Hebamme, ohne Hilfe, ohne Schmerzmittel, in einem Stall oder einer Höhle. Wahrscheinlich umgeben von Tieren, Dunkelheit, Schmutz und dem Geruch von Ammoniak. Hoffen wir, dass Josef ihre Hand hielt. Wahrscheinlicher ist, dass er selbst ziemlich überfordert war. Das kennt man ja auch von heutigen Vätern in modernen Kreissälen. Und zur damaligen Zeit galt die Geburt ohnehin als reine Frauensache. Männer hatten da nichts zu suchen. Wir halten also fest, es war niemand da, der sich mit Geburten auskannte. Niemand, der sagte, gleich kommt noch eine Wehe, obwohl der Heiland schon geboren ist. Das ist die Nachgeburt und kein zweiter Inside-Outside-Messias. Und trotzdem geht die Geschichte weiter. Während Maria vermutlich noch blutend und erschöpft neben der Krippe liegt, öffnet sich draußen schon der nächste Vorhang. Denn wenn Gott eins hat, dann ist es ein großes Team. Und das Licht für den nächsten Auftritt geht bereits an. Und es waren Hirten in derselben Gegend, auf dem Felde bei den Hürden. Die hüteten des Nachts ihre Herde. Und der Engel des Herrn trat zu ihnen, und die Klarheit des Herrn leuchtete um sie. Und sie fürchteten sich sehr. Und der Engel sprach zu ihnen, fürchtet euch nicht. Siehe, ich verkündige euch große Freude, die allem Volk widerfahren wird. Denn euch ist heute der Heiland geboren, welcher ist Christus, der Herr, in der Stadt Davids. Und das habt zum Zeichen. Ihr werdet finden, das Kind in Windeln gewickelt und in einer Krippe liegen. Und alsbald war da bei dem Engel die Menge der himmlischen Heerscharen, die lobten Gott und sprachen, Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf Erden bei den Menschen seines Wohlgefallens. Eine Szene wie aus einem Roland-Emmerich-Film. Licht flackert, Engel treten auf, der Himmel öffnet sich und das alles mitten in der Nacht. Auf einem Acker. Adressiert ist das Spektakel nicht an die Öffentlichkeit, nicht an Priester oder Propheten, sondern an eine Gruppe Hirten. Männer, die draußen schlafen, mit den Tieren leben und gesellschaftlich nicht viel zu melden haben. Hirten galten damals als schmutzig und ungebildet und waren sehr arm. Sie waren weder religiös noch sozial relevant. Warum also gerade sie? Am Rand der Gesellschaft und trotzdem als Erste informiert. Was hier passiert, ist kein Wunder, sondern wieder einmal göttliche PR. Emotion, Botschaft, Zielgruppe. Denn Hirten waren nicht mächtig, aber sie waren unterwegs. Sie begegneten vielen, sie redeten, sie erzählten weiter. Und genau das ist ihre Rolle. Nicht verwalten, nicht deuten, sondern zu erzählen und zu verbreiten. Gott legt seine Botschaft also nicht in die Hände der Mächtigen, sondern in die Münder der Redseligen, die man nicht einlädt, aber die trotzdem gehört werden. Vielleicht waren sie die Influencer der Antike. Nicht schick gestylt, nicht gesponsert, nicht in Followerzahlen messbar. Es sei denn Schafe zählen, aber sehr entscheidend für die Reichweite. Es ist also viel los in dieser Nacht. Engel erscheinen, Chöre singen, himmlische Heerscharen performen. Und Maria? Liegt irgendwo am Rande der Szene, blutend, wund, erschöpft. Und wenn man ganz genau hinschaut, fällt auf, kein Engel erleuchtet ihren Platz. Kein Lob, keine Nachsorge. Ihre Aufgabe ist erfüllt. Das Kind ist da. Nun wird's öffentlich. Jetzt kommen Besucher, Geschenke, Deutungen. Um die Mutter geht es nicht mehr. Nicht mal ein wenig. Aber offenbar reichte den Hirten ein Engel nicht als Quelle. Sie wollten Beweise. Und sie kamen eilend und fanden beide, Maria und Josef, dazu das Kind in der Krippe liegen. Da sie es aber gesehen hatten, breiteten sie das Wort aus, das zu ihnen von diesem Kinde gesagt war. Und alle, vor die es kam, wunderten sich über das, was die Hirten gesagt hatten. Maria aber behielt all diese Worte und bewegte sie in ihrem Herzen. Ein interessanter Kontrast. Die Männer rennen los, erzählen begeistert weiter, verbreiten die frohe Botschaft wie ein himmlisches Straßenumfrageteam. Maria hingegen schweigt und bewegt in ihrem Herzen. Das klingt erstmal schön poetisch. Die fromme Mutter, die in sich ruht, voller Dankbarkeit, dieses Wunder des Herrn in ihren Armen zu wiegen. Viel wahrscheinlicher ist aber, dass Maria einfach keine Kraft mehr hatte, sich jetzt auch noch um irgendwelche Besucher zu kümmern. Hat im Übrigen keine Person, die gerade entbunden hat. Wäre schön, wenn sich das mal rumsprechen könnte. Geburt ist kein Sektempfang. Zurück zur Krippe. Sekt gab es hier keinen. Kaffee und Kuchen auch nicht. Und wahrscheinlich lud der Stall auch nicht gerade zum Verweilen ein. Deswegen sind die Hirten zu Marias Glück schnell weitergezogen, um die Geburt des Erlösers viral gehen zu lassen. Doch wie wir alle schon wissen, die Hirten waren nicht die einzigen Besucher in dieser Nacht. Es gab auch noch eine deutlich besser ausgestattete Reisegruppe, die sogenannten Weisen aus dem Morgenland, auch bekannt als Magier, Sterndeuter, die Heiligen Drei Könige oder einfach Kaspar, Melchior und Balthasar, die ebenfalls auf dem Weg zum frisch geschlüpften Messias waren. Warum? Weil sie in einem Stern etwas gesehen hatten, das ihnen als Zeichen für die Geburt eines neuen Königs galt. Wären sie heute auf Insta, würde die Story wohl so klingen. Cosmic Update. Ein neues Licht betritt den Himmel. Die Portale stehen offen. Transformation liegt in der Luft. Ein neuer King is ready. Trust the star. Es gab noch kein Insta und auch kein Google Earth oder Starwalk. Und somit mussten Kaspar, Melchior und Balthasar selbst dem Licht folgen. Leider landeten sie erst einmal bei Herodes. Der war von der Idee eines frischgeborenen Konkurrenzkönigs nur mäßig begeistert und ließ zur Sicherheit die Schriftgelehrten antanzen. Die forschten ihrer Berufsbeschreibung entsprechend in alten Schriften und kamen zu dem Schluss, der neue König soll in Bethlehem geboren werden. Damit war Herodes Plan klar. Die Weisen sollten nach Bethlehem gehen und danach brav wiederkommen und berichten, wo genau das königliche Baby lag. Angeblich, damit Herodes auch noch schnell ein Geschenk vorbeibringen kann. Spoiler, wollte er nicht. Die drei Follower folgten also weiter dem Stern und tatsächlich, das himmlische Navigationssystem kam irgendwann zum Stillstand. Sie haben ihr Ziel erreicht. Das Ziel befindet sich auf der linken Seite, innerhalb der Krippe. Matthäus 2, 9-11. Und siehe, der Stern, den sie im Morgenland gesehen hatten, ging vor ihnen her, bis er über dem Ort stand, wo das Kindlein war. Als sie den Stern sahen, wurden sie hoch erfreut. Und sie gingen in das Haus und fanden das Kindlein mit Maria, seiner Mutter, und fielen nieder und beteten es an. Und sie taten ihre Schätze auf und schenkten ihm Gold, Weihrauch und Myrrhe. Gold geht immer. Über das Geschenk möchte ich mich gar nicht beschweren. Aber Weihrauch? Wer braucht Weihrauch, wenn er an einem Babykopf riechen darf? Myrrhe soll ja entzündungshemmende Eigenschaften haben. Das geht vielleicht noch klar. Maria hat schließlich gestillt. Und wer das kennt, weiß, wunde Brustwarzen sind kein Spaß. Myrrhe diente in der Antike aber auch dazu, tote Körper einzubalsamieren. Deswegen soll sie hier als symbolischer Hinweis auf Jesu Tod verstanden werden. Tolles Babygeschenk. Willkommen auf der Welt. Hier schon mal ein Hinweis, lange bleibst du nicht. Ich persönlich hoffe, Maria hat sich Gold und Myrrhe abgezweigt und den Weihrauch Josef überlassen. Soll er draußen damit ein bisschen wedeln gehen? Eine Frau hätte wahrscheinlich gewusst, dass Maria jetzt erstmal etwas zu essen braucht. Oder ein paar frische Tücher. Oder wenigstens eine Sitzunterlage, die nicht nach Stall riecht. Was hätten wohl drei Königinnen gebracht? Eine Suppe, eine Salbe, ein warmes Getränk. Kein großes Tamtam, sondern ein bisschen praktische Hilfe. Aber komm, sind wir ehrlich, das Gold ist nicht schlecht. Man darf ruhig anerkennen, wenn Männer mal was Praktisches schenken. Hier endet der offizielle Teil des Krippenspiels. Maria, Josef, Baby, Ochs, Esel, Hirten, Stern, Könige. Applaus und Danke an alle Mitwirkenden. Was danach kommt, wird in der Regel nicht mehr von Kommunionkindern nachgespielt. Deswegen fasse ich es kurz zusammen. Die drei Könige verpfeifen das Jesuskind nicht, obwohl sie das Herodes versprochen hatten. Ein Engel warnt sie im Traum, nicht zurückzukehren, und sie ziehen auf einem anderen Weg heim. Auch Josef bekommt eine Warnung und flieht mit Maria und dem Baby nach Ägypten. Was wie eine biblische Abenteuerreise klingt, ist in Wahrheit eine Flucht. Maria ist frisch entbunden, wund, blutend, erschöpft. Ihr Körper ist im Ausnahmezustand. Hormone rasen, alles tut weh, alles ist offen. Und sie hat jetzt nicht nur ein Neugeborenes zu versorgen, sondern auch die Verantwortung, Gottes Sohn zu beschützen. Und gleichzeitig ist es ja auch ihr Sohn, ihr Baby. Gerade erst geboren und noch so winzig. Vielleicht schläft er gerade zum ersten Mal ein. Vielleicht liegt er auf ihrer Brust. Und dann heißt es, los, raus, weg, sofort. Herodes lässt zur Sicherheit alle männlichen Babys unter 2 Jahren töten. Einfach alle. Für Maria bedeutet das ständige Angst. Und für unzählige andere Eltern den Verlust ihres Kindes. Ohne Grund, ohne Gnade. Die Weihnachtsgeschichte endet nicht im Stall, sondern auf der Flucht. Eine junge Familie, die nicht bleiben darf. Und eine Welt, die bis heute mit Geflüchteten ungefähr so umgeht, wie Herodes mit Neugeborenen. Josef, Maria und das Baby entkommen. Wie lange sie unterwegs sind, wie sie überlebt haben, wo genau sie Unterschlupf fanden, darüber sagt die Bibel nichts. Jahre später kehren sie zurück. Und Jesus taucht in der Erzählung erst dann wieder auf, als er schon 12 Jahre alt ist. Verehrte Gemeinde, was fangen wir nun an mit all diesen Bildern? Die Frau mit dem Baby im Stroh, der Mann an ihrer Seite, der Ochse, unnötig, der Esel auch, die Hirten, das Schaf, der Stern, die Könige mit Myrrhe. Und irgendwo oben drüber schwebt ein Engel. Was also machen wir damit? In der Kirche kommt an dieser Stelle oft die persönliche Auslegung. Die Frage, was bedeutet das heute? Für uns, für dich, für mich? Und vielleicht ist genau das der Moment, in dem ich mich auch einmal wie eine Predigerin geben darf. Denn ich glaube, dass es sich lohnt, den Blick noch einmal auf die Frau im Zentrum dieser Geschichte zu richten. Auf Maria. Nicht auf die Gottesmutter, das Heiligenbild, das Idol, sondern auf die Frau, die ein Kind geboren hat. Unter Schmerzen, ohne Hilfe, mit Blut, Schweiß, Angst. Ich glaube, wir könnten uns an Weihnachten ein bisschen öfter an sie erinnern. An Maria. Und an all die anderen Marias. An die, die heute gebären. An die, die es bald tun werden. An die, die wollen, aber nicht können. An die, die nicht wollen, aber müssen. An die, für die es keine Hebammen mehr gibt. An die, für die es keinen Kreißsaal mehr gibt, weil wieder einer geschlossen wurde. An die, die alleine sind in einem überfüllten Kreißsaal. Oder in keinen reinkommen, weil sie unter Wehen abgewiesen werden, obwohl die Geburt schon eingesetzt hat. An die, die stillen, pumpen, trösten, tragen, bluten, heilen, funktionieren. Und auch an die, die Jahr für Jahr dieses Fest möglich machen. Einkaufen, kochen, planen, organisieren, moderieren, vermitteln, einpacken, durchhalten. Das ist mein Fazit dieser Geschichte. Weihnachten ist das Fest der Geburt. Es wäre an der Zeit, auch mal an die Mütter zu denken. Happy Birthday, Maria. Danke, dass wir deinetwegen dieses Fest feiern dürfen. Und wenn wir schon dabei sind, vielleicht könnten wir auch mal die Kinder ernst nehmen. Nicht nur das eine im Stall, sondern alle. In einer Welt, in der Mütter immer mehr leisten müssen und Kinder gleichzeitig immer weniger zählen. Das wäre doch ein guter Anfang. Ein Anfang, an den ich gerne glauben würde.
Frohe Weihnachten und danke, Maria. Ein Essay von Mariella Trippke. Es sprach Josefine Köhler. Ton und Technik Christian Eickhoff und Sabine Klunzinger. Regie Felicitas Ott. Redaktion Mareike Mage. Produktion Südwestrundfunk 2025.
Und jetzt noch ein Podcast-Tipp für euch.
Ich wusste, ich habe keine Wahl. Das ist die wichtigste Entscheidung meines Lebens. Und danach?
Danach ist nichts mehr, wie es war. Und das, weil sie diesen einen Menschen getroffen hat. Ich bin Natalia Juselewitsch und das ist Mein Mensch. Wir sind wieder da, mit neuen Geschichten über Begegnungen, die das Leben verändern. Zum Beispiel das von Sophie, die aus ihrer Sekte aussteigt, weil sie auf der Straße Steve kennenlernt, mit dem sie eigentlich nicht mehr sprechen darf.
Homosexualität war für mich die Ausgeburt des Teufels. Ja, aber ich bin deinem Charme einfach erlegen.
Es sind Begegnungen, die man nie vergisst. Wie bei Till. Der merkt durch die Begegnung mit dem Menschenrechtler Rupert Neudeck, wie er etwas in der Welt bewegen kann.
Rupert ist eben immer radikal, immer einsatzbereit. Und er hat dieses große Herz der Nächstenliebe. Das heißt, er, wenn er irgendwo anpacken kann, dann packt er irgendwo an. Und das kennenzulernen, ist ein Riesengeschenk.
Ich erzähle euch auch von Heike, die seit ihrer Jugend querschnittsgelähmt ist und sich erst durch die Idee eines ganz besonderen Menschen ihren großen Traum erfüllen kann.
Ausschlaggebend war das, was du immer sagst, Toshi. Orientiere dich nicht an dem, was andere können, sondern kreier deine eigene Möglichkeit.
Mein Mensch. Mit neuen Geschichten ab 12. November jeden Mittwoch in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.